Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer der Hilfsorganisation Don Bosco Mondo, Holger Bauer.
Damit etwas nachhaltig passiert, also damit Geld nicht versackert, damit was Sinnvolles passiert, damit Impact, das ist ja das Modewort, also Wirkung erzielt wird, braucht es dann ab einer bestimmten Größe professionelle Strukturen. Das ist vielleicht unbeliebt, aber so ist es. Hilfe, Unterstützung, auch Hilfe zur Selbsthilfe braucht Professionalität in jeder Hinsicht. Und die leisten wir, wo wir können.
Leaders Talk, the interview podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Drath.
Mit Holger spreche ich darüber, wie eine Hilfsorganisation im Bereich der Berufsbildung in den Ländern des globalen Südens funktioniert, wie es ist, in einer Organisation zu sein, die mit einem katholischen Sozialarbeiterorden, nämlich den Salesianern, zusammenarbeitet und wie man überhaupt als Telekom-Manager auf die Idee kommt, Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation zu werden und vieles, vieles mehr. Freut euch auf das spannende Gespräch mit Holger. Wir steigen gleich ein. Los geht's. Holger Bauer, Don Bosco e.V. Ich sage herzlich willkommen, Holger Bauer.
Vielen Dank, lieber Carsten.
Lieber Holger, erzähl uns doch mal, was du machst und wer du bist, bitte.
Ja, ich bin in der Geschäftsführung von Don Bosco Mondo, einem Verein, der sich weltweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.
Okay, erzähl uns doch mal ein bisschen davon. Don Bosco klingt sehr kirchlich oder christlich. Ja. Wer war Don Bosco? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ein bisschen Hintergrund wäre super.
Gerne. Also Don Bosco, Giovanni Bosco, war ein Turiner aus dem 19. Jahrhundert. Jemand sagte mal, ein Social Entrepreneur mit katholischer Färbung, der vom Land kam und früh gemerkt hat, dass er für sich eine eigene Berufung hat. Und die Berufung ist es, Menschen zu helfen, Priester zu werden. Und der ging dann nach Turin vom Land und hat dort einfach festgestellt, dass dort so viele junge Menschen herumgestreut sind, vor allem Jungs, die vom Land kamen und die in der Zeit der Industrialisierung in Turin sozusagen eine Bleibe gesucht haben. Das waren oft Jungs, die sich durchs Leben geschlagen haben. Taschendiebe manchmal, also so am Rande der Gesellschaft. Und da hat er irgendwie für sich die Idee, die Vision entwickelt, denen zu helfen und innerhalb kürzester Zeit ein großes internationales Werk aufgebaut. Das ist Giovanni Bosco. Und er hat das sozusagen dann in einer Ordensform gepackt, weil er nach seinem Tod eine Struktur wollte, war sich gar nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist. Und das hat sich dann bis heute ein Stück weit, es hat sich wirklich gehalten bis heute. Es sind vielleicht 20.000 Menschen unter den Patres, den Brüdern, die das leben, eine kleinere Anzahl von Frauen, die das tun und eine riesige Gemeinschaft drumherum von Menschen, die sich dieser Arbeit verpflichtet fühlen.
Kann man dann sowas sagen wie, es ist eine Hilfsorganisation in Form eines Ordens?
Ja, wobei sie den Ordensrahmen schon sprengt. Es sind viele Menschen, die sozusagen sich in dieser Mission verstehen, in dieser Mission und die auch keine Ordensangehörige sind. Es gibt auch viele evangelische Christen, auch viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt eine ganz enge christliche Zugehörigkeit haben, aber diese Menschen, dieses Werk, diesen Spirit, dieses Charisma großartig finden.
Okay, und ihr seid international tätig.
Ja.
Hast du mal so ein paar Beispielprojekte? Also es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um, im weitesten Sinne, könnte man sagen, Entwicklungszusammenarbeit, aber für euch, ihr habt das nochmal viel konkreter für euch ausformuliert und ihr seid in den Ländern des globalen Südens tätig. Also beides ist so ein bisschen erklärungsbedürftig, wenn du uns da mal vielleicht ein paar Beispiele geben kannst oder ein bisschen Hintergrund.
Genau, also Don Bosco selbst als Ordensorganisation ist auch in Deutschland tätig, also hier in der Nähe von Bonn ist ja Köln und da gibt es da zum Beispiel so einen Jugendclub. Aber wir als Don Bosco Mondo, als Verein, sind ausschließlich international tätig, so in ungefähr 45 Ländern. Vielleicht um eine Größenordnung zu geben, wir hatten letztes Jahr einen Umsatz so in Höhe von 19 Millionen Euro. Und mit diesen 19 Millionen Euro fördern wir rund 200 Projekte in 45 Ländern dieser Welt. Und da sind wir sehr stark engagiert im Bereich Bildungsangebote und Berufsbildungsangebote, aber auch im Bereich humanitäre Hilfe. Also sind sehr aktiv in der Ukraine zum Beispiel, auch in anderen Krisenherden der Welt. Und was wir da machen, ist, dass wir je nach Fall unterstützen. Also in der Ukraine zum Beispiel haben wir geholfen, eine Bäckerei mit aufzubauen, damit Brot in den Osten auch an die Front geschafft wird, damit die ukrainische Bevölkerung versorgt wird. Wir haben geholfen, Binnenflüchtlinge zu versorgen. Wir haben geholfen, ein Waisenhaus zu evakuieren. Also ganz vieles, was jetzt konkrete Bedeutung hat im Krieg. Aber sonst normalerweise bieten wir jungen Mädchen, Jungs, aber auch etwas Jugendlichen die Chance, aus der Armut herauszukommen und von der Straße zu kommen. Wir bieten Kinderprostituierten, Straßensoldaten und Tinnen eine Chance, wieder in ein normales Leben zu kommen, durch unterschiedlichste Angebote, Resozialisieren, Straßenarbeit. Und gleichzeitig machen wir auch große Projekte. Also du fragtest nach Beispielen. Wir haben unser größtes Projekt wahrscheinlich ist so ein Vernetzungsprojekt, wo wir über 100 Einrichtungen in 17 afrikanischen Ländern im Bereich der Berufsbildung vernetzen. Das sind unterschiedliche Berufseinrichtungen, die jungen Menschen helfen, dass sie einen Beruf lernen. Denn wir wissen ja, du hast dann nur eine Chance, ein eigen gutes Leben zu führen, wenn du einen Job hast, entweder als Angestellter oder als Selbstständiger. Den muss man lernen. Und deswegen bieten wir viele Berufsausbildungen an. Das sind formale, höherwertige wie Solartechniker, aber das kann auch Nähen sein oder Computerdienste, was auch immer. Und diesem Projekt, von dem ich gerade sprach, da vernetzen wir in 17 Ländern eben über 100 Berufsbildungseinrichtungen, sodass die gemeinsam auf einen höheren Standard kommen, sich besser vernetzen, Marketing, Branding machen, besser mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist so ein Riesen, vielleicht das größte Projekt, das wir haben. Und kleine Projekte sind solche wirklich, wo wir zum Beispiel ein Waisenhaus aufbauen. Also wir sind sehr aktiv seit vielen Jahren in Sierra Leone. Da machen wir auch sozusagen preisgekrönte Arbeit. Wir haben sehr engen Draht zur Regierung in Sierra Leone. Wir waren auch dort vor Ebola, während Ebola und sind jetzt auch nach Ebola dort und holen Kinder von der Straße, Prostituierte, Jungs. Wir sind in den Gefängnissen, unterstützen da sehr viel zu Unrecht inhaftierte junge Menschen und geben denen dann in unseren Einrichtungen eine Chance, wieder ein eigenes Leben aufzubauen.
Wie baut ihr Vertrauen auf zu den jungen Menschen? Wie, also ich meine, gerade wenn man so traumatisierende Erfahrungen im Leben gemacht hat, ist wahrscheinlich Vertrauen ja nicht so etwas, was so in Übermaß vorherrscht. Wie schafft ihr es, dass die zu euch kommen?
Ja, de facto kommen die im Regelfall nicht zu uns, sondern wir kommen zu denen. Also das nennt man ja sozusagen aufsuchende Straßenarbeit. Also wir haben Teams, die dann wirklich an den Bahnhöfen in Indien stehen und gucken, wo stranden wieder Kinder, die nicht wissen, wo sie hinwollen. In Sierra Leone ist es so, dass wir so mobile Teams haben, die dann eben nachts durch die Straßen gehen und zu den Treffpunkten gehen und sprechen. Und dann sind wir da und reden mit den Menschen. Wir bieten denen medizinische Versorgung an. Wir kommen einfach ins Gespräch und einige sind daran interessiert, andere auch nicht. Und diejenigen, die interessiert sind, die sehen wir dann häufiger. Und dann versuchen wir sie einzuladen, vielleicht mal uns besuchen zu kommen in unseren Einrichtungen. Oft sind sie drogenabhängig, oft sind sie traumatisiert. Und wenn es gelingt, sozusagen das Herz zu öffnen, dann kann man ins Gespräch kommen und dann können wir denen Angebote machen. Aber manche oder viele erreichen wir natürlich auch nicht, das ist auch klar. Also sie kommen nicht zu uns und wir kommen zu ihnen.
Okay. Und jetzt seid ihr eine katholische Organisation. Heißt das dann auch, also wenn ich sozusagen ein junger Mensch bin in Sierra Leone und ihr kommt zu mir, begegnet euch dann auch so eine Skepsis im Sinne von, ihr wollt mich missionieren, ihr wollt mich irgendwie also welche Rolle spielt Glaube und Mission, ist, glaube ich, meine Frage in der
Ja,
ganzen Arbeit.
das verstehe ich gut, dass du die Frage stellst. Ja, also erstens mal würde ich das gerne richtig stellen. Wir sind keine katholische Organisation, sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein, der in der Tat der Arbeit der Salesianer verpflichtet ist. Aber zum Beispiel unser Vorstandsvorsitzender, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, der uns leitet, ist evangelischer Christ. Also wir sind keine katholische Organisation, aber wir arbeiten ausschließlich mit den Salesianern zusammen, eben diesem katholischen Sozialarbeiterorden, der aber sozusagen den Charme hat und die Auszeichnung, sehr hands-on zu sein. Da ist wenig, ich nenne das mal Ideologie oder Dogmatik, sondern das sind Menschen einfach, die wirklich auf der Straße arbeiten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben. Und wenn man in Afrika, in Indien, in Asien arbeitet, wo Bevölkerungsmehrheiten ja auch zum Teil nicht christlich sind, dann ist die Frage der christlichen Orientierung nicht die entscheidende, sondern es geht wirklich um praktische Nächstenliebe, wenn man so will. Unser Ziel ist es nicht zu missionieren, sondern Ziel ist es, in dieser Haltung wirklich zu helfen. Und da unterscheiden wir nicht, welche religiöse Haltung jemand hat. Die meisten Menschen weltweit haben natürlich eine, das ist ja Die Säkularisierung ist ja vor allem im Westen vorangeschritten, natürlich nicht im globalen Süden. Aber das steht für uns auch, weiß Gott, nicht im Vordergrund, sondern wir sehen die Menschen. Und das finde ich auch das Charmante daran. Es geht um, sag mal, christliche Nächstenliebe in Praxis und nicht um irgendeine Form von religiöser Bekehrung. Zumindest ist das mein Verständnis und auch mein Ansinnen.
Jetzt haben wir ja auch bei uns eine Stiftung gegründet und wir engagieren uns sehr stark für die Ukraine. Und ich bin mit der Frage konfrontiert, reise ich in ein Kriegsland, um dort persönliche Beziehungen zu schmieden oder zu festigen, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Und das macht durchaus was mit mir und mit meiner Familie. Und eure Leute, die Salesianer, sind in Gebieten, wo Ebola grassiert, wo lebensbedrohliche Krankheiten, HIV, Bürgerkriege, also all das wahrscheinlich auch stattfindet. Wie geht man damit um, dass sozusagen das eigene Leib und Leben nicht nur theoretisch zur Disposition steht oder gefährdet ist?
Ja, ich finde die Frage sehr berechtigt. Und auch ich bin ja auch Familienvater, wird mir auch persönlich die Frage stellen, mache ich das? Und das, glaube ich, ist der Vorteil einer Struktur, bei der sich Menschen dieser Aufgabe wirklich verschrieben haben. Also wir haben zum Beispiel, als Ebola ausbrach, haben wir unsere Leute gefragt, wollt ihr raus? Auch nicht nur wir, sondern auch natürlich der Orden. Wollt ihr raus? Und sie haben fast gemeinsam gesagt, nein, wir wollen das nicht. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt gerade sind wir gefordert. Also da sind viele Menschen, auch nicht nur auch die klerikalen Menschen, sondern auch viele drumherum, sich dieser Aufgabe so verpflichtet haben, dass sie sagen, gerade wenn es brennt, ist es unsere Aufgabe, da zu sein. Ich will das gar nicht heroisieren, aber es ist schon ein Unterschied, ob man sich dieser Mission, dieser Mission verschreibt oder nicht. Das macht einen Unterschied und darauf können wir auch aufbauen. Also wir haben zum Beispiel in Kakuma, dem größten Flüchtlingslager der Welt, haben wir, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, als einzige Organisation sind wir im Camp selbst. Also wir sind nicht wie viele andere irgendwo drumherum, sondern wir sind drin. Wir leben also in diesen schwierigen Bedingungen, weil das genau der Ort ist, an dem Salesianer sagen, da gehören wir hin. Und das ist, glaube ich, auch ein Gütezeichen von uns. Nicht nur von uns natürlich, gibt es auch andere, die das tun, aber eben auch von uns. Und da helfen uns unsere lokalen Strukturen sehr, wirksame Arbeit zu leisten.
Das ist ja schon speziell, wenn man Nächstenliebe übersetzt als Streetwork in Ghettos oder in Flüchtlingslagern. Also das ist schon eine krasse, also ihr seid da schon irgendwie krass.
Also ich empfinde das auch so. Also ich war zum Beispiel auf einer Projektreise in Südafrika dann erfährst du eben, dass Menschen, die dort gearbeitet haben, umgekommen sind auf der Straße. Also ich meine, also das ist nicht der Regelfall. Also natürlich schützen wir uns auch, das ist klar. Aber ich persönlich, mich bewegt das auch. Es sind natürlich auch nicht jeder gleich, nicht jeder gleich mutig, auch das ist klar. Menschen sind unterschiedlich, aber es gibt sehr viele, die wirklich sich in den Dienst stellen. Und das sozusagen sich als Teil, ja, eine Bewegung sehen, wirklich mit Menschen zu helfen, da wo es eben brennt. Und das finde ich schon bemerkenswert, ja.
Ja. Du hast angesprochen, prostituierte Mädchen, Kindersoldaten, die wieder in die Gesellschaft zurückgeführt werden. Wenn wir da, oder das ist sozusagen das Angebot, das ihr macht. Und wenn man das jetzt mal abschichtet, also das heißt, der erste Schritt ist, ich muss Beziehungen aufbauen, das macht ihr durch aufsuchende Straßenarbeit, Kontakt herstellen. Dann muss ich denen ja irgendwie eine Form von Bleibe geben. Da brauche ich irgendwie ein Haus, da brauche ich eine Infrastruktur, das muss gebaut werden. Dann brauche ich ein Berufsausbildungssystem, da brauche ich Ausbildung, da brauche ich eventuell Maschinen, verschiedene Tracks sozusagen, Career Tracks, dass die jungen Menschen das alles lernen können. Das ist ja alles nicht so ganz trivial. Wie entsteht sowas? Wer macht die Initiative? Wer macht den ersten Schritt? Wie werden Projekte geboren, geshaped, budgetiert, umgesetzt, wenn du so mal so einen Lifecycle für uns aufstellen kannst?
Ah ja, das ist eine spannende Frage, ja. Also wir arbeiten sehr stark nach dem Prinzip der, Achtung, Neudeutsch, Local Ownership. Also es gibt bei uns keine Zentrale, also weder bei uns im Verein noch in den Ordensstrukturen, die sagen würde, ihr macht dort das und das und das, weil wir glauben, das ist der richtige Blueprint. So machen das ja Unternehmen. Neudeutsch spricht man von Skalieren. Das hat ja auch in vielen Kontexten großen Sinn. Aber es hat dann nur einen großen Sinn, wenn die Rahmenbedingungen so vergleichbar sind. Ob man jetzt McDonald's in Tokio aufbaut oder in Beijing oder in Bonn, das kann man skalieren, das kann man standardisieren. Aber nicht, wenn man sozusagen vor Ort ist und Menschen helfen will. Da fehlen uns all die Ressourcen und das Verständnis ist ja alles sehr, sehr verschieden. Und de facto passiert das so, dass der Impuls im Regelfall von den Menschen vor Ort ausgeht. Also es gibt in jedem der Länder, in denen wir sind, eine Community von Salesianern mit einem großen Netzwerk drumherum. Und die arbeiten vor Ort und die stellen fest, hier braucht es etwas. Also was ich ganz irre fand zum Beispiel war in Swasiland, da haben wir eine Kita aufgebaut und eine Ausbildung für Menschen, die in der Kita arbeiten, weil wir irgendwie schauen mussten, wie wir die jungen Mädchen, die zum Teil eben schwanger waren oder Kinder hatten, wie wir die ausbilden können. Das hieß, wir mussten uns um deren Kinder kümmern. Und dann haben wir festgestellt, es gibt aber niemanden, der die so einigermaßen gut betreuen kann. Also haben wir das aufgebaut. Das war dann sozusagen die Lösung für das Problem. In anderen Ländern ist es eben anders. Das heißt, das wird lokal sozusagen vorangetrieben. Wenn es dann um sehr große Projekte geht, ich habe ja eben dieses große Berufsbildungsnetzwerk genannt, also wo es darum geht, systematisch zu vernetzen, da spielen wir dann auch tatsächlich auch eine programmentwickelnde und programmkoordinierende Rolle. Aber so Projekte, die sehr stark auf die Bedürfnisse vor Ort abzielen, das könnten wir nie aus der Ferne beurteilen. Da ist die Initiative wirklich, die passiert dort von direkt aus der Mitte sozusagen.
Also bottom-up, lokal für die genau. Projekte, wo man halt eben dieses Local Knowledge braucht und genau. Alles, was eher strategischer ist, vernetzender Natur, überspannender Natur, da auch eine Initiative sozusagen von oben in Anführungsstrichen.
Ja, wobei ich unsere Rolle weder überschätzen noch unterschätzen möchte. Also es gibt in unserem salesianischen Umfeld weltweit so 6 oder 7 Einrichtungen dieser Art. Es gibt auch eine Ordenszentrale, also es gibt verschiedenste Player. Wir sind einer von denen, wir sind ein wichtiger Player, das ist ganz klar. Aber wir sind nur einer von denen und wir sind auch nicht die großen Oberstrategen oder die großen Besserwisser. Aber was wir schon tun, ist, dass dort in den Regionen, die wir kennen und wo wir zum Teil schon seit 30, 40 Jahren sind, und das Verein gibt es seit 44 Jahren, Entschuldigung, da, wo wir einfach sehr langjährige Kontakte haben, dass wir da auch mit Initiativen vorangehen. Das tun wir schon, aber immer im Gespräch, immer auf der berühmten Augenhöhe. Das funktioniert wirklich bei uns. Also das wird so oft gesagt, aber wir machen das wirklich so. Das ist tatsächlich in unserer DNA.
Also das heißt, die Projekte sind dann auch räumlich irgendwie nahe bei sozusagen Standorten der Salesianer. Ich nehme an, das sind dann keine Klöster, sondern das sind dann eher Häuser, in denen man wohnt und wo man dann halt auch mit den jungen Leuten arbeitet.
Ja, die Projekte können auch tatsächlich davon weit entfernt sein. Also es kann sein, dass da ein Standort ist und es gibt ein Projekt, das woanders ist. Das kann so sein. Die Vielzahl der Projekte ist so unfassbar groß. Ich nehme einfach ein anderes. Wir bieten in Kambodscha für junge Mädchen vor allem in der Hotelgastronomie, im Hotelservice eine Ausbildung an. Und damit das möglich ist, damit also die Eltern bereit sind, dass ihre Kinder und ihre Mädchen dort arbeiten können, brauchen sie dann eine Schule, sie brauchen dann eben auch eine Unterkunft, sie brauchen regelmäßige Verpflegung. Also das ist ein ganzer Rattenschwanz an Themen, die da dranhängt. Und den adressieren wir dann. Und wenn es uns gelingt, das zu tun, dann machen wir eben diesen ganzen Rattenschwanz an Themen. Die Verschiedenheit, die Vielfalt ist eigentlich sehr, sehr groß. Das ist eine sehr große Stärke von uns, weil sie auf der einen Seite auf das reagiert, was lokaler Bedarf ist. Manchmal macht es sozusagen das Managen sehr schwierig, weil sich dann immer unterschiedliche Anforderungen stellen. Und das ist natürlich dann anspruchsvoll.
Wie klappt das denn mit dem Geldfluss, der Fluss der Geldmittel? Also ihr habt ein Volumen von 19 Millionen an Spenden, das ihr einwirbt. Davon geht ein Teil ab für interne Administration und der Rest geht sozusagen in die ganzen Projekte.
Genau.
Ihr seid über 30
Mitarbeiter. 80% ungefähr des Geldes, das wir, also wir sind da, glaube ich, sehr sparsam. Wir sind auch da sehr vorbildlich. Wir sind sehr transparent. Also wenn man auf unsere Webseite geht, in die Jahresberichte schaut, wir sind außerordentlich transparent. Und genau 12% ungefähr im Moment, das brauchen wir in Deutschland und 88% ungefähr geht in die Projekte.
Und wie wird das alles sozusagen per Gießkanne auf alle Projekte verteilt? Oder seid ihr Paten oder Sponsoren von bestimmten Projekten? Wie geht das?
Genau, also bei größeren Projekten warten wir auf sogenannte oder entwickeln wir sogenannte Anträge, also Project Proposals, würde man sagen. Das heißt, da arbeiten wir nur auf Grundlage sehr spezifischer Programmanträge. Das heißt, wir bekommen das Geld von Menschen, die sich uns zuwenden. Das sind öffentliche Institutionen, das sind 20.000 Privatspender, das sind Unternehmen. Wir arbeiten mit einigen Unternehmen sehr erfolgreich zusammen. Das sind Stiftungen. Und diese Zusammenarbeit wird dann typischerweise kodifiziert in Projektverträgen, die wir einerseits mit den geldgebenden Institutionen schließen und andererseits eben mit den Salesianern vor Ort, sodass tatsächlich eine transparente Berichterstattung und eine klare Abwicklung eines solchen Projektes möglich ist. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren eben Beziehungen mit den Ländern und Einrichtungen. Unsere Programmabteilung ist auch sehr stark vor Ort, also reist sehr viel, schaut sich das an. Und so wird für größere Projekte entsprechendes vertragliche Grundlagen gelegt.
In vielen Kontexten, wir hatten schon verschiedene Vertreter von Hilfsorganisationen, hier zum Beispiel den Christoph Waffenschmidt von World
Ah
Vision
ja.
oder die Barbara Mein von Ingenieure ohne Grenzen. Also, und da war
Mhm.
immer so dieses Thema, das Geld ist ja häufig verbunden mit Bedingungen. Ne? Also Bedingungen im Sinne von, ihr macht es so, wie wir es wollen, oder wir wollen folgendes Reporting haben, oder wir wollen folgende Social Media Maßnahmen haben, etc. Wie geht ihr damit um? Also wie gestaltet ihr Augenhöhe, sodass. Es ist ja wichtig zu reporten, das Geld sollte ja nicht versickern, das braucht ja Transparenz. Also, aber wie stellt ihr sicher, dass es beispielsweise ein angemessener Rahmen ist oder dass es wirklich auf Augenhöhe stattfindet?
Naja, ich glaube, es kommt sehr darauf an. Also wir arbeiten sehr intensiv mit dem BMZ zusammen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Zusammenarbeit. Und da gibt es einfach ganz klare Regularien. Da lässt sich auch nicht verhandeln, entweder man akzeptiert sie oder akzeptiert sie nicht. Wir sind ein sehr langjähriger, bewährter Partner des BMZ. Aber da gibt es einen eindeutigen Rahmen, an den haben wir uns zu halten. Der ist in Teilen sehr sinnvoll und hilfreich, in Teilen verursacht er sehr viel Aufwand. Aber das ist schwer verhandelbar als Einzelorganisation. Da arbeitet unsere Vertretung, also WENRO, das ist sozusagen die Organisation der EZ-Organisation in Deutschland, der Verband, arbeitet dann quasi in unserem Auftrag, unser aller Auftrag daran, da Dinge zu vereinfachen, zu verschlanken. Wenn wir jetzt von einzelnen Organisationen sprechen, Stiftungen, dann kommt es sehr darauf an. Das ist tatsächlich steht im großen Missverhältnis sozusagen der bürokratische Aufwand, den man oft hat mit Organisationen, von denen die einen, ich überspitze mal ein bisschen, Suppenküchen fordern und die anderen nicht, von denen die einen das Gehalt eines Straßensozialarbeiters fordert und die anderen nicht. Das macht die Arbeit für uns sehr schwer. Und was wir natürlich wollen, ist mit Organisationen ins Gespräch zu kommen, mit denen man eine langjährige strategische Partnerschaft aufbaut. Es gibt in der ganzen Branche ja auch ein Umdenken. Zumindest, also einige sprechen es sehr laut aus. Es gibt auch da einige Vorreiter von Philanthropen, die verstehen, dass diese Zweckbindung und diese Spezialisierung an Reporting-Anforderungen viel kaputt macht, auch die Kurzfristigkeit. Das hat noch nicht alle erreicht, aber es ist ein großer Diskurs in der Branche. Es braucht eine gute Balance zwischen Transparenz und Kontrolle, also auch von uns, das finde ich völlig okay. Aber eine maßvolle, und das hinzukriegen, das ist eine der großen Fragen, die in unserem Sektor sich stellen.
Okay, und
Und wir haben
das.
aber auch schon abgelehnt. Wir haben aber auch schon abgelehnt, wenn die Zwecke zu spezifisch waren oder die Auflagen zu umfangreich waren oder, was es ja auch noch gibt, dass gebende Organisationen sich auf die Fahne schreiben, das gesamte Geld ins Projekt zu geben und einfach ignorieren, dass wir für unsere Arbeit auch Geld brauchen. Das ist so wie, man geht zum Autohändler und sagt, wir wollen ein Auto, aber das müsste er für immer anbieten.
Ja,
Auch
oder
da
ohne
sagen wir natürlich
Marge,
nein.
ohne Marge,
Ohne
ne? Was ja auch
Marge,
Quatsch ist, ja. Okay, das verstehe ich. Die und dieses, das ist dann sozusagen auch der Mehr, also der Mehrwert von dem Don Bosco Mondo e.V. sozusagen, ist es auf der einen Seite die Kontakte zu institutionellen Spendern, zu Stiftungen, zu der öffentlichen Hand und zu den Privatspendern zu organisieren und auf der anderen Seite die Projektbetreuung, Koordination, Begleitung, kann man das so sagen?
Ja, ich sag's mal ganz anders, ganz, ganz, ganz basisnah. Wenn man die Welt besser machen will, wenn man helfen will, dann kann man nicht einfach Geld irgendwo hinschicken. Das funktioniert ja nicht. Selbst das zu tun, ist ja schon schwierig genug bei all den Missbräuchen, die es gibt mit Kontoangaben, sondern damit etwas nachhaltig passiert, also damit Geld nicht versackert, damit was Sinnvolles passiert, damit Impact, das ist ja das Modewort, also Wirkung erzielt wird, braucht es dann ab einer bestimmten Größe professionelle Strukturen. Das ist vielleicht unbeliebt, aber so ist es. Also ich meine, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann will ich ja auch, dass er die neuesten Geräte hat und ausgebildet ist. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Hilfe, Unterstützung, auch Hilfe zur Selbsthilfe braucht Professionalität in jeder Hinsicht. Und die leisten wir, wo wir können. Und wir sorgen auch dafür, dass die Gelder in Strukturen kommen, wo sie die größtmögliche Wirkung entfalten können. Das geht nicht immer gut, das ist so. Aber wir stehen dafür gerade, dass es meistens gut geht. Und wenn es nicht gut geht, dann sorgen wir dafür, dass sich das ändert. Das ist sozusagen das eine, was wir tun. Und wir sind auch wirklich Experten in dem, was vor Ort geschieht. Also wir können gute Auskunft geben, wir stellen uns sozusagen der Herausforderung, sicherzustellen, dass das Bestmögliche passiert. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert. Es gibt ja inzwischen auch Möglichkeiten, direkt vor Ort zu helfen, gibt es ja auch Tausende. Das ist eine Alternative, aber de facto muss man ja auch dann hinreisen und gucken, läuft das so? Da muss man selbst eben Berichte anfordern. Also man kommt nicht drum hin, irgendwie Professionalität und Zweckmäßigkeit und Wirkung sicherzustellen. Das braucht es einfach. Es braucht, glaube ich, diese Rolle.
Und lass uns mal auf Ukraine nochmal als Spezialfall eingehen. Also ein aktiver Krieg, der sich dynamisch entwickelt, wo man null Vorhersagen machen kann. Jetzt war große Angriffswelle zwischen den Jahren, wo ich mit unseren Gesprächspartnern gesprochen habe. Es ist zwar sozusagen nichts durchgekommen in Kiew, aber halt Überschallraketen. Also was mitten in den Feiertagen, also so nach dem, also worauf ich hinaus will, ist: Wie geht ihr oder wie schafft ihr es, in solchen hochdynamischen, unvorhersehbaren Kriegssituationen wirksam zu sein? Also das funktioniert ja nicht, wenn man zentral arbeitet, denke ich mal. Das muss ja sehr stark mit
Ja.
Vertrauen und Local Empowerment eben funktionieren.
Ja, genau so ist es. Also das ist auch genau das Prinzip. Also wir sind jetzt auch nicht in jeder Kriegsregion der Welt. In der Ukraine sind wir mit engagiert, wie andere Don Bosco-Einrichtungen, weil wir einfach sehr davon betroffen sind, weil sie nah in Europa ist. Aber es funktioniert genau so. Es gibt eine Reihe von, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber eine größere Anzahl von Patres in der Ukraine an 8 oder 9 Standorten. Und die sind unsere Garanten dafür. Die machen das, die entscheiden auch und die sagen auch, was sie brauchen. Und das sind unsere Garanten dafür, zu sagen, was jetzt gebraucht wird, und dass das Geld ankommt. Die laden wir ein, die treffen wir, die sprechen mit denen, haben wir sehr engen Kontakt. Also einer unserer Projektreferenten hat dann Tag und Nacht gewhatsappt zum Beispiel. Wir haben da einfach sehr enge Verbindungen. Und da wir diese Menschen kennen, da wir die Strukturen kennen, können wir einfach da sicher und zuverlässig agieren. Und es ist hochdynamisch natürlich, ja. Und auch da sind, also ich will jetzt auch unsere Rolle nicht überbewerten, gerade die Ukraine ist ja ein gutes Beispiel, das ist große Weltpolitik. Wir sind ein dann doch im, ein kleiner Player, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass viele kleine machen eben einen Unterschied.
Ja, okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es verstanden, wie es zusammenhängt. Holger, jetzt würde ich gerne dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, nämlich eine Ausbildung an der WHU. Das, so sind wir auch zusammengekommen. Aber erzähl doch bitte mal deinen Werdegang. Der ist ja jetzt nicht mehr so, vielleicht nicht so ganz typisch für den dritten Sektor. Und ja, erzähl doch einfach mal.
Ja, sehr gerne. Also, vielleicht mal 3 Sätze zu mir. Ich bin Mitte 50, Vater von 3 Kindern, lebe in Bonn, und habe in Heidelberg studiert, Sozialwissenschaften und Philosophie, und hatte dann die Chance, an der London School of Economics einen Abschluss in Master in Public Policy and Administration zu machen. Und das war ein so spannendes und aufregendes Auslandsjahr, dass ich dann mich entschieden habe, mehrere Jahre internationale Jobs anzunehmen, in China, in den USA. Ich war bei der Weltbank, ich war bei der Europäischen Kommission als Stagiair. Und das war auch nicht ganz zufällig. Ich bin als junger Mensch irgendwie, wie soll ich sagen, politisch aufgewacht. Ich weiß auch gar nicht, wie es kam, aber mich hat mit 13, 14 unglaublich die Frage bewegt, wie es zum Holocaust in Deutschland kommen konnte. Wie es sein konnte, dass in diesem zivilisierten Land so viele Menschen vernichtet worden sind, und dass ich hatte auch im Ohr, dass viele gesagt haben, wir wussten davon nichts. Und das hat mich dann irgendwie politisiert. Die Frage hat mich sicherlich 10 Jahre lang beschäftigt. Habe ich auch sehr viel gelesen und mich schlau gemacht. Und aus der Zeit ist so ein Bedürfnis entstanden, irgendetwas zu tun, damit das nicht wieder passiert oder damit die Welt ein bisschen besser wird. Dieses Bedürfnis, dieser Wunsch hat mich immer weiter quasi bewegt.
Gab es da
Und
elterliche
war.
Vorbilder, also Vorprägungen in irgendeiner Form?
Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich hab mich oft gewundert, wie es dazu kam. Aber es kam irgendwie dazu. An irgendeinem Punkt, vielleicht im Geschichtsunterricht, an irgendeinem Punkt hat mich das gepackt. Und dann ist die Frage sicherlich 10 Jahre bei mir geblieben. Und ich meine, heute frage ich mich, wie kann es sein, dass ein Trump amerikanischer Präsident wurde? Also die Parallelen manchmal, wie es sein kann, dass Menschen und Systeme so destruktiv werden und dass es geht in unseren westlichen Gesellschaften, das ist eine wichtige Frage. Na, jedenfalls Das hat mich sehr bewegt und genauso habe ich in der zu Schulzeiten früh an einem Arbeitskreis in Philosophie teilgenommen. Und ich werde nie vergessen, ich war da 1, 2 Stunden in diesem Arbeitskreis und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, für mich zumindest, was es heißt, wenn Menschen wirklich nachdenken. Also ich kannte das nicht aus der Schule oder aus dem Elternhaus, aber da war so ein kleiner Mann, ganz hemdsärmeliger Philosoph und er hat laut nachgedacht und Fragen gestellt und Fragen beantwortet, auf die ich noch nie gekommen wäre. Und auch das hat mich da sehr, sehr geprägt. Na, jedenfalls habe ich dann in Heidelberg Sozialwissenschaft und Philosophie studiert, war an der LSI, war dann 5 Jahre im Ausland. Und habe dann immer wieder festgestellt, dass ich auf viele Fragen, die mit Wirtschaft, Unternehmen zu tun haben, keine Antwort habe. Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal gehört habe, so etwas wie ein Business Case. Wie man sagt, da braucht man ein Business Case für. Und ich so, was ist das eigentlich? Und aus dem Bedürfnis heraus habe ich mich dann entschieden, damals, wie ich dachte, für 2, 3 Jahre in die Industrie zu gehen und bin dann bei Deutschen Telekom gelandet, 1997, und dachte, naja, lernst du mal die richtige Welt kennen. Und aus den 2, 3 Jahren wurden dann 15 Jahre in verschiedensten Funktionen und Positionen im Bereich Marketing und Vertrieb, Kundenservice, aber auch New Business Development und Strategie, im Wesentlichen Privatkundengeschäft, in Führungsfunktionen. Aber die Sinnfrage hat mich nie verlassen. Die Frage, wie kann ich die Welt besser machen, und wie kann ich sozusagen persönlich mich da involvieren? Und dann gab es eine großartige Gelegenheit. Die Telekom hat wieder eins ihrer Restrukturierungsprogramme aufgelegt. Ich war sogar beteiligt in der Projektleitung, auch mit einer guten Abfindung für die, die es machen wollten. Und das war dann die Chance meines Lebens. Da bin ich rausgegangen und habe gesagt, jetzt gebe ich mir ein halbes Jahr Zeit. Ich habe ein halbes Jahr Auszeit genommen für meine Familie und dann nehme ich mir ein halbes Jahr Zeit, um zu gucken, ob ich den Sprung schaffe. Von einem Großkonzern in eine NGO. Und den habe ich geschafft, dann bin ich bei der
Du bist
Bosco.
rausgegangen, ohne dass du jetzt irgendeinen Anschluss
Genau.
hattest, sondern
Genau.
erstmal Sabbatical
Genau.
sozusagen.
Genau.
Zeit zum Nachdenken.
Ich dachte, jetzt ist meine große Chance. Entweder gelingt es dir, da war ich Anfang Mitte 40, entweder es gelingt dir, super, dann erfüllst du dir deinen Traum, oder es gelingt dir nicht, okay, dann gehst du zurück in die Industrie. Genau, und dann kam ich witzigerweise, ich habe mich weltweit beworben, war ja damals schon in Bonn und in China, in Indien, auch in Berlin und in München. Und dann wurde es irgendwie Don Bosco, lustigerweise. Und dann dachte ich, naja, machst du mal 2, 3 Jahre Don Bosco, aber dann bin ich jetzt schon seit 9 Jahren dort, war zuerst 5 Jahre im Programmbereich und dann eben jetzt die letzten 4 Jahre
Also, du hattest
bei
dich
Marketing und
beworben bei
Fundraising.
anderen Hilfsorganisationen oder bei anderen Konzernen?
Also bei anderen Organisationen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie versuchen, die Welt besser zu machen, vor allem im Bereich Bildung, aber nicht nur. Genau, bei denen habe ich mich beworben, ja.
Und hier wieder ein Hinweis in eigener Sache. In unregelmäßigen Abständen berichte ich ja über die Entwicklung unserer Stiftung, der Cosmic Foundation. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, Leadern, also Führungskräften von NGOs, den kostenfreien Zugang zu hochwertigem Coaching zu ermöglichen. Und wir werden uns die nächsten Jahre mit der Ukraine beschäftigen als Zielland. Wir sind jetzt einige Schritte weiter. Wir haben die ersten NGOs identifiziert, die im Bereich humanitäres Engagement tätig sind. Wir haben Coaches identifiziert aus der Ukraine, die zertifiziert sind. Wir haben sozusagen das ganze Legal Framework auf der Zielgeraden, um mit der Arbeit loslegen zu können. Und für diese Arbeit brauchen wir Geld, brauchen wir Spenden. Wir haben ganz konkret eine NGO, die schon spruchreif ist. Das ist die Foundation for the Future of Ukraine. Da geht es um Prothesen für Kriegsversehrte. Es geht um die Begleitung von Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden im Kontext des Krieges und Kindern mit Mental Health Issues. Und die werden alle sozusagen betreut und das möchten wir mit Coaching unterstützen, sodass die Kollegen, die Hilfe leisten, eben auch jemanden haben, der sich um sie kümmert, mit dem sie reden können, um das vielleicht auch mal alles auszuspeichern, auszudrücken, was in einem los ist. Wir finden das eine sehr, sehr wichtige Sache, insbesondere auch, weil Spendengelder sonst nie für Coaching verwendet werden. Und diese Mitarbeiter, die viel Wichtiges, Gutes, Richtiges tun, immer so ein bisschen auf sich allein gestellt sind. Das wollen wir eben ändern mit unserer Stiftung. Und dafür brauchen wir Geld. So, lange, lange Schleife geflogen. www.cosmicfoundation.org. Wir werden es auch vernetzen in den Shownotes. Cosmic schreibt sich Cosmickk-Foundation.org. Da findet ihr den Knopf Spenden und wir freuen uns über alle eure Spenden, um diese, wie ich finde oder wie wir finden, sehr sinnvolle Arbeit zu unterstützen. So, und jetzt wieder zum passenden Thema zurück. Holger Bauer und Don Bosco Mondo sind ebenfalls in der Ukraine aktiv. Also zurück in das Gespräch mit Holger Bauer. Und bist du ein, also also aus dem Gespräch mit Christoph Waffenschmidt, World Vision, habe ich beispielsweise mitgenommen, dass er auch selber sehr stark beispielsweise den katholischen Glauben lebt und in diese Nähe da war. War das für dich auch was, war das so ein Plus, dass du sagst, ja, passt eh, ich bin Christ und bekennender Christ und will das auch mehr leben? Oder war das für dich so ein, passt so nicht so, aber egal, ich mach's trotzdem? Wie war das für dich?
Also für mich dann sozusagen die katholische Kirche, das Christsein nicht im Vordergrund. Ich bin als Jugendlicher sehr stark christlich sozialisiert worden. Das war eine wunderbare Zeit. Aber für mich stand ehrlicherweise die Aufgabe im Vordergrund. Aber der Giovanni Boschi und die Arbeit der Salesianer hat mich fasziniert, begeistert. Aber das war nicht der Grund, warum ich zu den Salesianern gegangen bin. Ich hätte auch zur Christopher-Blinden-Mission gehen können oder auch zu einer Organisation, die keine christliche DNA hat. Das war für mich tatsächlich nicht entscheidend, sondern entscheidend war für mich, ich wollte eine Arbeit leisten, von der ich das Gefühl hatte, sie ist wirklich sinnvoll und ich kann mich mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Know-how, ich kann mich da einbringen.
Und der EMBA, den du gemacht hast an der WHU, war der zu Telekom-Zeiten noch?
Genau, die Telekom war sehr großzügig. Also ich war dann dort und habe dann dort verschiedene Aufgaben wahrgenommen und bekam dann die Chance, den MBA zu machen, also BWL zu studieren am Wochenende. Und die Chance habe ich wahnsinnig gerne angenommen. Und ja, die hat mich dann eben auch im Stand versetzt, bestimmte Aufgaben dann in der Telekom zu übernehmen.
Okay, klasse. Und jetzt der Schritt, den stelle ich mir ja sehr spannend vor. Also insbesondere auch, wie das Umfeld reagiert, ne? Aber jetzt, wo ich deine Geschichte gehört habe, das heißt, für dich war ja eigentlich Arbeit im dritten Sektor schon eine Option von Anfang an und der Exkurs in den Wirtschaftssektor, in die Privatwirtschaft, das war eigentlich der Exkurs, der dann 15 Jahre wurde.
Genau, also wie das so ist, wenn man einmal sozusagen heimisch wird und dann spannende Jobs hat. Die Telekom hat mir sehr unterschiedliche, sehr aufregende Aufgaben erlaubt, mir viel gefördert. Dann wurde aus dem Exkurs wurde dann eine lange Zeit, und es war eher eine Rückbesinnung, ja, genau. Ja, ich hatte die Frage nach dem Nutzen über unternehmerische Interessen hinaus, das hat mich wirklich bewegt und beschäftigt in verschiedenen Phasen. Und hat mich auch nicht losgelassen. Und ja, als ich dann gesagt habe, ich versuche es jetzt, haben einige meiner engen Freunde gesagt, es wird ja auch Zeit. Also die haben dann sozusagen gesagt, ja, da können wir dich uns auch gut vorstellen. Du bist am Ende eben niemand, der vor allem in Margen denkt und Profit, sondern du bist jemand, der einfach ein höheres Ziel verfolgt oder verfolgen möchte. Also ist ja, ich habe ja ein schönes Handy liegen. Ich liebe ja auch zum Beispiel Telekommunikation. Da ist ja nichts zu sagen, aber meine Motivation ist einfach größer, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch einen breiteren Nutzen schaffen. Also viele haben da gesagt, das passt sehr gut zu dir. Ich habe einfach gemerkt, es drängte mich danach innerlich und ich hatte den Wunsch, es einfach auszuprobieren. Wusste nicht, ob das klappt. Es war aber ehrlicherweise auch ein sehr intensiver Entscheidungsprozess. Also ich habe mich auch coachen lassen, weil ich schon das Gefühl hatte, boah, wenn du jetzt rausgehst, zwar mit einer Abfindung, aber ins Ungewisse, machst du da nicht einen großen Fehler. Ich habe gut verdient natürlich. Die Telekom hatte viele Möglichkeiten. Und sozusagen sich nochmal zu fragen, naja, mit Familie, jetzt gehst du nochmal den Weg, machst den Sprung, bist du nicht bescheuert naiv. Und da musste ich in mir viel klären. Und das war auch gut, dass ich da so ein Gegenüber hatte, das mich befragt hat. Aber an irgendeinem Punkt, ich weiß noch, eines Nachts gegen 2:30 habe ich dann gesagt, und jetzt mache ich es. Und dann habe ich nicht den Weg gegangen.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich war in einer ähnlichen Situation und das war auch ein Jahr des Hin und Hers und des nicht, ja, also so abwägen. Und es gibt ja auch gute Gründe dagegen. Also ich meine, wenn man sagt, also Ausbildung der Kinder, du bist Vater von 3 Kindern, das will ja auch abgesichert sein, das braucht nun mal Geld in dieser Welt. Sollen die Kinder den Preis dafür zahlen, dass man jetzt irgendwie seinen sozialen Traum also es sind ja tausend Gründe, die einem da einfallen in die Richtung. Ne?
Ja, und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, manchmal ist ja auch im dritten Sektor so ein bisschen die Blase, das sagt niemand so direkt, aber wir sind die Besseren. Also wir sind die Besseren, weil wir für gesellschaftlichen Nutzen arbeiten. Das halte ich für Quatsch. Also ich meine, ich gehe ganz gerne einkaufen im Rewe, im Edeka, bei Aldi. Und ich freue mich immer, wenn es gut bestückt ist, wenn die Logistik funktioniert, wenn ich frisches Obst kriege, wenn ich gute Produkte kriege. Also das ist ein kleines Beispiel. Also, und da sind wir ja in Deutschland sehr privilegiert, wie ich auch in Corona-Zeiten nochmal für mich klargekriegt habe. Also da gibt es kein Besser. Aber ich kann nur sagen, ich hatte das Bedürfnis und ich hatte den Wunsch und es hat mein Leben immer geprägt. Das habe ich auch studiert zum Teil und mir war es einfach wichtig. Aber wir sind deswegen nicht besser oder irgendwas, sondern das ist eben unser Job, unsere Aufgabe, aus so einer Haltung heraus zu helfen. Aber mir ist wichtig, da ist kein Grund für Überhöhung, Idealisierung, das sehe ich nicht als angemessen an.
Ich war ja meine Zeit lang in der Unternehmensberatung und da kompensiert man ja sehr viel über Geld, über Status, über, keine Ahnung, die Schuhe passen zum Gürtel, der Anzug passen zum Koffer. Also ein Quatsch. Oder aus damaliger Sicht kein Quatsch. Und wird so ein bisschen auf so einen anderen Weg geführt, auch so ein bisschen, ja, so eine Welt gezeigt, wo man dann irgendwie Geld braucht und mehr Geld braucht und den noch einen Urlaub und noch toller und noch teurer. Und das macht irgendwie auch alles in sich Sinn, bis man dann mal so von außen drauf schaut und mal Zeit zum Nachdenken hat. Und ich, worauf ich hinaus will, ist, gab es so eine Situation, wo du gemerkt hast, dass du irgendwas auf einmal gut findest in deiner Telekom-Welt, dass, wo du dich dann eigentlich selber über dich gewundert hast? Also wo du so, keine Ahnung, oder bist du auffällig gewesen im Sinne von, das ist der Soziale, der kommt immer mit diesen Argumenten, also wie... Wie kam das über diese 15 Jahre, das ist schon ein langer Zeitraum?
Ja. Ich hatte so einige, also nein, ich war nicht der Soziale, überhaupt nicht, aber es gab so einige Momente, wo ich mir ein bisschen an den Kopf gegriffen habe. Ich weiß noch, dass ich Meetings saß, gerade in diesem Restrukturierungsprogramm und mir dachte, das ist doch irgendwie ein potemkinsches Dorf, das wir da gerade bauen. Also es war so eine, ich würde heute das benennen, zum Teil auch so eine Scheindiskussion. Da war ich dann im Raum mit sehr vielen, sehr wichtigen Leuten und ich dachte einfach, es geht hier nicht wirklich, also die Menschen sagen nicht ehrlich, was sie denken. Ich meine, es klingt vielleicht naiv, das so festzustellen, aber da ist ganz viel Gerangel, ganz viel Positionierung. Es war ein sehr wichtiges Projekt, hatte große Konzernvorstandsaufmerksamkeit und ich dachte, nee, es geht nicht wirklich um das, um was es wirklich geht. Und da habe ich mich echt unwohl gefühlt, war aber nicht in der Position, das zu benennen, das wäre auch nicht opportun gewesen. Aber ich dachte einfach, nee, das ist es nicht. Oder ich hatte einmal ein Projekt gemacht und dann traute man sich, das nicht umzusetzen. Die Gründe waren völlig okay seitens des Vorstandes. Und dann habe ich das Projekt nochmal angetragen bekommen und dann hat es wieder versandet. Und dann habe ich es ein drittes Mal angetragen bekommen und dachte ich, nee, das geht doch so nicht. Also wo ich gemerkt habe, an einzelnen Stellen schreckt dann auch so eine Konzernleitung davor zurück, Dinge auszuprobieren, weil sie dann doch nicht so unternehmerisch denkt, wie ich mir das wünsche. Also es gab so Momente, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Auch, ich weiß nicht, ich habe viele Restrukturierungen überlebt und da wurde jedes Mal eine andere Sau durchs Dorf getrieben und ich hatte immer den Eindruck, da stecken auch andere Interessen dahinter. Also es gab so Momente, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte sozusagen in einer kleinen Organisation leisten und ich möchte etwas tun, wo ich wirklich sehe, dass es einen Nutzen bringt, der über Organisation hinausgeht. Und nochmal, die Telekom ist ein gutes Unternehmen. Ich war dort sehr gerne, ich habe sehr viel profitiert. Aber ich dachte, ich möchte einfach eine kleinere Einheit, die was tut. Und ich weiß genau noch in den ersten Wochen bei Don Bosco, wie ich dachte, boah, die sagen dir wirklich, was sie denken. Da ich in diesem Top-Management-Umfeld viel gearbeitet habe, war ja so eine verklausulierte Sprache und so ein Political Spinning ja, an der Tagesordnung. Und ich war da ganz erstaunt, dass Menschen sehr viel ehrlicher sagen, was sie wollen, was sie denken. Das werde ich nie vergessen, weil ich das in dem Umfeld, in dem ich unterwegs war, zum Teil gar nicht so gewohnt war.
Ja, okay. Also Ehrlichkeit, Offenheit und also wir reden nicht über Geld, aber was muss ich denn so vorstellen, gehaltstechnisch? Also mal so ganz konkret gefragt, ist das die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel? Es wird
die Hälfte,
nicht mehr
also
sein.
Also ich bin eingestiegen mit der Hälfte sozusagen. Ja. Und das war auch echt ein schmerzhafter Punkt. Also Geld gibt viel Freiheit. Und ich musste mich dann auch, oder wir mussten uns danach auch einen Tacken einschränken. Aber ja, überhaupt keinen Grund zur Klage. Also das ist auch kein Jammern, aber es ist schon so, dass das für mich bedeutet hat, das ist auch nicht bei allen Organisationen so. Wir sind ja ausschließlich spendenfinanziert. Das ist anders, als wenn man zu internationalen Organisationen gehen würde oder es gibt auch sehr gut bezahlende Stiftungen. Aber wir nicht. Wir sind zu 100% spendenfinanziert. Wir sind Mittelständler, der quasi jedes Jahr neu das Geld reinholen muss, damit er existieren kann. Bei uns eben über einen Anteil an Spendungen oder an Spenden oder Zuwendungen. Und da herrscht natürlich ein anderes Gehaltsniveau als in einem sehr gut bezahlenden Großkonzern. Und das hat mich auch beschäftigt und war auch ein Punkt, aber ich habe mich einfach entschieden, das so zu tun. Und habe mich natürlich auch mit meiner Frau abgesprochen. Das ist ja eine Entscheidung, wie du gerade selbst sagst, sie geht über das eigene Wohl und Weh hinaus. Und ich wollte auch jetzt nicht sozusagen ein Ego-Shooter sein, der einfach sozusagen seine Karriereinteressen jetzt auf dem sozialen Sektor nach vorne treibt, sondern das wirklich gut und wohlweislich überlegen. Und ich habe es nicht bereut. Das kann ich ja schon verraten. Die Entscheidung war eine gute Entscheidung.
Das war super. Und wie, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt von Anfang an im sozialen Sektor arbeite und da kommt jetzt eine ehemalige Führungskraft aus dem Telekom-Konzern, dass ich so ein inneres Augenrollen kriege und sage, na toll, jetzt erzählt der uns, wie Organisation geht. Das haben wir jetzt gerade noch gebraucht. Also wie viel Skepsis hast du erlebt? Wie viel offene Arme hast du erlebt? Wie war dieses Ankommen für dich?
Also ich habe tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, um mich da kulturell zu finden. Das haben mich Menschen darauf sozusagen vorbereitet, aber es ist kulturell schon ein ganz anderes System. Also wie skeptisch Menschen waren, das kann ich meistens nicht sagen. Ich glaube, dass mir schon eine eigene Skepsis entgegengebracht worden ist, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich selbst erstmal mich adaptieren musste an diese ganz andere Welt. Also die Kolleginnen, die Mitarbeitenden, das sind allergrößtenteils sehr motivierte, sehr intrinsisch motivierte Menschen, die wirklich für die Mission da sind. So ein Verein tickt vollständig anders als ein Unternehmen, das relativ einfach hat, am Ende des Tages Margen oder Profitlines zu erfüllen, während wir ja vor der sehr, sehr schwierigen Aufgabe stehen, dass wir in den Ländern des globalen Südens einen Impact erzielen wollen und müssen, dass wir gleichzeitig unsere eigenen Strukturkosten finanzieren müssen und dass wir uns in einer sehr komplexen Welt, ich sage mal katholische Kirche, also unsere Partner sind ja katholisch, auch wenn wir gemeinnützig sind und nicht den katholischen Stempel tragen, sondern unabhängig sind, dass wir in so einer Welt uns irgendwie behaupten müssen. Das ist so eine herausfordernde Aufgabe und das ist was völlig anderes als ein börsennotiertes Unternehmen, das dann nach relativ einfachen Prinzipien läuft, wenn man das so will. Also ich brauchte eine Zeit zur Anpassung und ich glaube, das war wechselseitig so. Auch Menschen mussten sich an mich gewöhnen. Ich bin gewohnt, ich habe sehr viel mit Unternehmensberatung, du sagst, du hast auch bei einer zusammengearbeitet, viel mit den Bains, den McKinseys, den Boston Consultings. Und diese Art von Arbeit ist ja auch völlig fremd, so einer NGO im Regelfall. Das ist eine Arbeit, die sehr aus dem Herzen geschieht, in einer sehr starken, wertebasierten Kultur.
Und die Erfahrung, die wir gemacht haben mit Hilfsorganisationen, ist, dass die intrinsische Motivation sehr hoch ist, dass man sich über den Purpose sozusagen keine großen Gedanken machen muss, der ist da. Aber da ist natürlich eher die Herausforderung, ihr habt euch ja Probleme gesucht, die, sagen wir mal, nie gelöst sein werden. Also das wird ja nicht irgendwann fertig sein.
Genau.
Und man könnte eigentlich, man müsste eigentlich 24/7 arbeiten. Wie klappt das bei euch mit Selbstfürsorge, mit dass man nicht überhitzt, dass man sich auch um sich selbst kümmert, bevor man anderen hilft?
Ja, das war auch, glaube ich, lange Zeit ein sehr großes Problem in der Organisation. Also wir hatten schon einige Leute, nicht nur Führungskräfte, auch Menschen ohne Führungsaufgaben, die da zu weit gegangen sind, weil die Identifikation einfach zu hoch ist oder zu hoch war und zu hoch ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Dauerthema im dritten Sektor. Wir haben irgendwann tatsächlich eine Arbeitszeiterfassung eingeführt, weil wir festgestellt haben, dass das Risiko sonst zu groß ist, dass genau dieser Balanceakt nicht mehr stattfindet. Ich meine, das Phänomen hat man ja in vielen Organisationen sozial, also in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Das kennt man ja von vielen Einrichtungen. Ich glaube, wir haben jetzt ein Stück weit Strukturen geschaffen, wo das viel besser geht, aber es bleibt ein Thema. Also gerade wenn Menschen sehr engagiert sind, sehr identifiziert sind, dann ist es wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Es bleibt einfach. Aber es ist jetzt Teil auch unseres Diskurses geworden, darüber zu sprechen, über Arbeitsbelastung. Ich glaube, da haben wir große Schritte gemacht. Wir haben ohnehin, also ich Das ist mir sehr wichtig, dass das deutlich wird. Also ich glaube, wir sind eine sehr professionell arbeitende Organisation. Also in jeder Hinsicht, ob das jetzt unsere Projekt- und Programmarbeit ist, ob wir jetzt in Kommunikation und Fundraising sind oder auch in der Personalabteilung. Wir arbeiten sehr professionell und bemühen uns, ja, sehr transparent zu sein, gute Prozesse zu haben und gleichzeitig eine hohe Mitarbeiterorientierung, eine gute Kultur zu leben. Und ich finde, klar haben wir auch viele Verbesserungsbedarfe, aber es gelingt uns im Großen und Ganzen wirklich gut. So will ich das beschreiben.
Jetzt bringst du ja deine Erfahrung aus dem Bereich Marketing und Business Development von der Telekom mit. Euer Business Development heißt Spenden, Akquise in den verschiedensten Kanälen. Fokussieren wir uns doch mal auf die Zielgruppe der Unternehmer. Was ist, oder Unternehmen, was ist denn dein Pitch oder was ist euer Pitch? Also was ist sozusagen, was bietet ihr Unternehmen an im Gegenzug für eine Spende oder eine, sagen wir mal, wiederholende Spende, was man ja, glaube ich, als allerliebstes hat? Was ist der Pitch?
Also ich fange mit Unternehmen an. Also wir haben ein paar ganz wundervolle Programme mit Unternehmen, die aber eher programmatischen Charakter haben. Also es gibt Unternehmen wie die berühmte Firma Grohe oder Porsche, also wirklich sehr große, renommierte Unternehmen, mit denen wir Kooperationen geschaffen haben vor Ort. Also dass ein Porsche hilft, dass wir so eine Win-Win-Situation herstellt, hilft Menschen zu Mechatronikern auszubilden, die imstande sind, dann so ein Porsche zu warten und zu servicieren. Und wir aber Ausbildungsstätten schaffen, wo wir dann unsere Klientel, also unsere Zielgruppe, damit reinbringen können, sodass die Menschen dann eine Chance haben. Und solche Programme haben wir vermittelt, haben wir aufgesetzt, haben wir begleitet, haben wir eine ganz tolle Kollegin, die das vorantreibt oder auch andere Kollegen. Ich habe nur einen jetzt gerade im Kopf. Und ähnlich auch mit Grohe. Das heißt, wir bilden dann vor Ort Ausbildung an, schließen Kooperationen mit den lokalen Partnern vor Ort, arbeiten das sozusagen als diejenige, die zusammenbringt und schaffen dann Mehrwert, wenn man das so technisch sagen will, für alle. Unsere Jugendlichen haben eine Chance, was zu lernen. Oft auf einem hohen Niveau und das Unternehmen kriegt Menschen, die im Service tätig sein können, kann seine Marke positionieren und oft auch kann sehr erfolgreich damit auch in Deutschland Werbung machen mit dieser CSR-Aktivität. So, das ist sozusagen das, was wir im programmatischen Bereich machen. Das sind noch einige Projekte ausgezeichnet, haben einen sehr guten Ruf. Dafür sind wir auch bekannt für das Thema Berufsbildung. Also, wir haben über 50% unserer Projekte sind im Berufsbildungsbereich und diese Kooperation, diese programmatischen Kooperationen mit Unternehmen, sind wirklich so ein Edelstein in unserem Portfolio. Aber sie haben jetzt weniger einen Fundraising-Zweck oder vielleicht einen Marketing-Zweck, aber keinen Fundraising-Zweck. Und wenn du jetzt fragst, wie wir mit Unternehmern sprechen, also wir reden natürlich mit Menschen und wir fragen natürlich nach Spenden. Und da werben wir sehr mit der Qualität unserer Arbeit, also mit dem wirklichen Impact, den wir leisten vor Ort. Und das, glaub ich, können wir gut nachweisen. Wir sind groß genug, um professionell zu agieren, aber klein genug, um sehr nahbar zu sein, klein genug, um sehr engen Kontakt zu unseren Partnern zu halten. Und da können wir auch jemanden mitnehmen in Land und das wirklich zeigen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und wir haben auch, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber einen sehr namhaften Unternehmer, der uns sehr, sehr großzügig über seine Stiftung unterstützt. Also Menschen, die das sehen, die das schätzen und die uns über Jahre lang sehr viel Vertrauen schenken.
Und häufig macht sich der dritte Sektor ja in meiner Wahrnehmung selber so ein bisschen das Leben schwer, weil es dann Organisationen gibt, die sagen, 100% der Spenden kommen sozusagen bei dem Ziel an. Wie baut ihr das ein? Also werdet ihr das gefragt und druckst ihr dann rum oder wie kriegt man das sozusagen also so optimistisch konstruktiv rübergebracht, dass man eben Strukturkosten, hast du es so nett genannt, dass man eben selber sich auch Gehälter zahlt und nicht für Oma arbeitet?
Also auf der einen Seite, ja, das kann ich sagen. Also ich bin da sehr offensiv. Ich hatte nie ein Problem damit, das zu benennen, aber ich komme auch sozusagen ja auch, bin ja geprägt durch die Industrie. Und es wäre absurd, wenn man sagen würde, ich kaufe beim Bäcker ein Brötchen, aber da kommt nicht genug Geld dabei rum, dass man sozusagen die Bäckerin bezahlen kann. Oder ich gehe zum Friseur und der macht das für Umme. Oder ich gehe zum. Also niemand denkt daran. Es ist nur eine ganz wirklich komische Diskussion, dass wenn es um Spenden geht, also um etwas, dessen Nutzen ich nicht so materiell fassen kann, dass das auf einmal kostenlos geschehen muss. Also ich halte das für eine sehr, sehr ungute Diskussion und das spielen auch viele aus unserem Sektor mit, weil sie einfach glauben, dass es sie selbst nicht betrifft. Sie verschleiern es. Also es gibt Stiftungen, die kriegen eben das Geld vom Unternehmen und deswegen sagen sie, alles Geld von uns, das sie geben, geht ins Projekt und sie verschleiern einfach oder sie sind nicht ehrlich darüber, dass ihre eigenen Kosten dann zum Beispiel für Unternehmen getragen werden. Das ist ein Diskurs, glaube ich, den wir drehen müssen. Das ist auch einfach unehrlich. Es ist auch, letztendlich führt das alles hinter das Licht und ich bin da sehr offensiv. Also ich habe auch schon Zusammenarbeiten abgelehnt, weil ich gesagt habe, sie erwarten von uns einen Aufwand, den leisten wir gerne für die Arbeit, aber der muss natürlich irgendeiner Weise honoriert werden. Die sind sehr günstig. Also wenn man mal vergleicht, wie hoch Margen sind für Unternehmen, da sind wir eher im Bereich von 25% für die Strukturkosten. Wir sind ja bei 12% und viele NGOs sind sehr günstig, auch auf Kosten von Investitionen in die Zukunft, Klammer zu. Also ich gehe damit sehr offensiv um. Also wer nicht bereit ist, uns sozusagen für die Arbeit, die wir leisten, auch zu bezahlen im angemessenen Ausmaß, mit dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Mhm.
Und nochmal eine Frage zu den Edelsteinen, weil ich das wirklich sehr, sehr innovativ finde und auch noch nie gehört habe bei anderen Organisationen, diese direkte Third-Party-Involvierung, ne? Also dass man direkt Wirtschaftsunternehmen von Anfang an in die Projektierung mit einbindet. Wie entsteht sowas? Also wer kommt auf die Idee? Geht ihr mit einer Idee zu Porsche, zu Rohe, hier Wascharmaturen oder kommen die zu euch oder wie läuft sowas?
Also wir sind schon präsent mit dieser Arbeit in den diversen Medien und Fachforen. Also auch wenn wir jetzt vielleicht kein Media-Monster sind, also da, wo man daran Interesse hat, also gerade ein Grohe oder ein Porsche. Ich kann im Einzelnen gar nicht genau sagen, wie der Einzelkontakt zustande gekommen ist, aber wir haben wirklich gute Kolleginnen, die auch da präsent sind in der Fachwelt und da entsteht der Kontakt. Das kann man auch sozusagen weniger beizwingen, man kann einfach darüber sprechen, man kann es publizieren und man kann Unternehmen ansprechen und dann entsteht auch der Kontakt. Das ist auch kein Massengeschäft, also wir reden jetzt auch nicht von 200 Kooperationen dieser Art, sondern ich weiß es nicht ganz genau, ich würde mal sagen, das ist schon ein deutlicher Bereich, 20, 30 vielleicht, die wir zurzeit haben, von denen einige aktiver und wenige aktiv sind. Das muss man von beiden Seiten aus wollen und leisten können, aber da haben wir schon einen Namen. Und wer sich da ein bisschen schlau macht und sich umhört, den wird man auch den Namen Don Bosco nennen. Don Bosco ist einfach weltweit ein sehr großer Anbieter von Berufsbildungsangeboten, wahrscheinlich der größte außerhalb des staatlichen Sektors. In Indien sind wir Nummer 2, direkt hinterm Staat. Also sind wir eine richtig große Einrichtung. Aber auch dadurch, dass das ein Markenzeichen ist, sind wir in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, damit auch unterwegs. Und wer das weiß und wen es interessiert, der hört uns. Also der kommt auch da auf uns zu. Oder.
Das ist eure Brand. Also Berufsbildung in Ländern des globalen Südens, da kommt man an Don Bosco nicht vorbei, sozusagen.
Genau, wer sich auskennt, wird auf uns stoßen. Genau.
Okay, verstanden. Nochmal zu dir persönlich. Jetzt seid ihr ja sozusagen von Berufswegen mit viel Leid konfrontiert, mit viel menschlichem Leid. Also ich meine, das klingt ja alles, klingt alles toll, aber erstmal muss man ja zur Kenntnis nehmen, da sind halt eben Mädchen, die gezwungen werden zu Prostitution oder sind Kindersoldaten und das ist ja erstmal alles ziemlich schlimm und macht einen betroffen, muss man ja erstmal persönlich damit umgehen. Mhm. Wenn man dann jetzt noch die Nachrichten anschaut, wie bleibst du positiv oder wie ist dein Ausblick sozusagen auf die Welt?
Also das geht ja weit, finde ich, über meine Arbeit hinaus, sondern die Frage betrifft uns ja alle. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Also ich weiß noch genau, als der Ukraine-Krieg anfing, hatte ich mehrere Tage wirklich Angst. Ich hatte einfach so eine unterschwellige Angst und habe tatsächlich so bei, wenn es so laut wurde, ich persönlich habe dann tatsächlich immer assoziiert und gedacht an Bombeneinschläge. Das fiel mir dann einfach ein, weil ich die Bilder gesehen hatte. Und habe auch dann beschlossen, nur noch morgens Zeitung zu lesen. Also ich habe morgens Zeitung gelesen oder gehört von der Arbeit und dann habe ich das ausgeblendet. Also damit habe ich zu tun, wie jeder andere auch. Aber tatsächlich habe ich einen anderen Blick auf das Leben. Also ich übe mich tatsächlich jeden Tag darin, auch bevor ich zu Bett gehe, an was Schönes zu denken, was in meinem Leben passiert ist. Übe mich an Dinge zu denken, die mir Freude machen. Oft sind das ja kleine Dinge, für die ich dankbar bin und versuche sozusagen dem vielen Schrecken, den wir auch medial ja überdimensional präsentiert bekommen, dem entgegenzusetzen, was ich in meinem Leben erlebe, aber auch das viele Gute und Schöne, das ich sehe. Also ich lasse mich da nicht so vereinnahmen, sondern ich versuche wirklich in mir so eine Kultur der Dankbarkeit und Freude alltäglich zu leben. Und das hilft mir sehr. Auf Projektreise natürlich habe ich ab und zu mal geweint, weil ich dann doch sehr ergriffen war von dem, was ich gesehen habe. Aber ich glaube, das ist menschlich, das ist zutiefst normal. Aber es macht mich nicht fertig, nee. Ich hab da meine Balance einigermaßen gefunden. Das kann wieder kippen natürlich, aber einigermaßen gefunden. Kann damit umgehen. Gleichzeitig, wir haben viele Kollegen im Team, wenn sie dann häufiger mit Bildern oder Erfahrungen konfrontiert sind, von denen ich weiß, dass es sie mal ein paar Tage weghaut. Und das halte ich aber auch irgendwie für normal. Ich meine, wenn eine Krankenschwester wieder ein Kind verloren hat wegen einer fürchterlichen Erkrankung und das Leid sieht in der Familie und das Leid beim Kind, dann wird ihr auch mehrere Tage down sein. Irgendwie, ich glaube, dass wenn man sich dem stellt, dann ist das einfach so. Es geht nur aus meiner Sicht darum, also das Leben enthält ja alle Seiten und in sich sozusagen das an den richtigen Platz zu ordnen. Und der richtige Platz ist für mich, es passiert auch wahnsinnig viel Gutes und Schönes. Also in meinem Leben, aber erst recht, aber auch in dem Leben vieler anderer Menschen. So sehe ich das.
Danke dir, dass wir dich so persönlich kennenlernen durften und natürlich auch Don Bosco als Organisation. Was habe ich noch nicht gefragt, Holger, was noch spannend wäre für unsere Hörerinnen und Hörer?
Jetzt überraschst du mich mit der Frage. Also ich bin wirklich begeistert für dem, was wir tun und hätte eigentlich Lust, jetzt noch sehr viel lange mit dir weiterzureden. Mir ist gar nicht klar gewesen, dass die Zeit schon rum ist. Ja, ich würde, was soll ich sagen? Ich finde, was die Arbeit macht, sage ich jetzt mal ganz spontan, die macht deutlich irgendwie, wie wir als Menschen irgendwie zusammenhängen. Also ich habe oft das Gefühl von, wenn ich sehe, was wir tun und wie Menschen strugglen, füreinander da zu sein, dann kriege ich eben ein starkes Gefühl von Verbundenheit von uns Menschen. Ich frage mich oft, warum betonen wir eigentlich so die Unterschiede? Also ich meine, ich habe jüngst mal gelesen, dass das Human Genome Project hat ja nachgewiesen, dass 99,9% unseres Erbgutes und bei uns Menschen identisch ist. 99,9%. Wenn wir schauen, welche Bedürfnisse wir haben, dann haben wir alle weltweit die gleichen Bedürfnisse nach, ja, nach Sicherheit, nach Schutz, nach Nahrung, nach sozialer Zugehörigkeit, nach, ich weiß nicht was, nach gemocht werden, nach Liebe. Wir sind uns so ähnlich, wir sind eigentlich so nah beieinander und doch spalten wir uns immer wieder so auf. Das ist so, das bewegt mich sehr und immer wieder neu. Auch ich tue das ja manchmal, indem ich auf die Unterschiede gucke und nicht auf das Gemeinsame. Und ich finde, unsere Arbeit ist etwas, was dazu dient, diese Gemeinsamkeit zu pflegen, weil am Ende sitzen wir alle auf derselben Erde mit denselben Problemen und Herausforderungen. So, das fällt mir spontan ein.
Ja, danke dir. Und ich habe noch eine Frage, die mir spontan einfällt. Was macht eigentlich Holger Bauer als Hobby? Hat er sowas wie ein Hobby?
Ja, Holger Bauer ist ein Mensch, der riesige Freude hat mit anderen Menschen. Also ich habe enge Freunde, erfreue mich sehr in meiner Familie. Ich bin also total gerne zusammen mit den Menschen, die mir nahestehen. Bin auch sehr kommunikativ und das belebt mich sehr. Ich mache sehr gerne Sport, spielt für mich eine sehr große Rolle. Und ich kann es nicht ganz lassen, so in das eine oder andere Philosophiebuch hineinzuschauen, zum Beispiel. Also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, zum Beispiel, und erfreue mich immer an Lektüre und Podcasts, wie den deinigen zum Beispiel. Also das hat mich nicht verlassen.
Prima. Holger, vielen, vielen Dank. Danke für deine tolle Arbeit oder für eure tolle Arbeit. Wir bleiben im Gespräch. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und ja, viel Erfolg weiterhin und wir bleiben in Kontakt.
Herzlichen Dank, lieber Carsten.
Ja, das war Holger Bauer. Was sind eure Gedanken? Was ist hängen geblieben? Was ist mit euch in Resonanz gegangen? Wir freuen uns wie immer über eure Reflexionen, über eure Gedanken, über euer Feedback. Natürlich gerne auch ein paar Sternebewertungen da lassen. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Und ansonsten schreibt uns gerne eure Gedanken. leaderstalk@leadership-choices.com. Wir versprechen, wir beantworten jede eurer E-Mails. Sehr, sehr gerne sogar. Und jetzt bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Bleibt gesund und alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.